NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Oktober 1958. Die ersten Frauen ziehen in das britische Oberhaus ein.
When I first entered the house, it was exactly like entering a man's club.
Als ich das Unterhaus zum ersten Mal betrat, war es, als würde ich in einen Herrenclub eindringen. Offen gesprochen konnte ich mir kaum etwas weniger Vergnügliches vorstellen, als meine Zeit mit 600 Männern zu verbringen, von denen mich dort keiner wollte. Natürlich waren sie alle für Gleichberechtigung, theoretisch. Aber eine Frau in ihrem Club, das ging zu weit.
But a woman in their club, oh no, that was too much.
Lady Nancy Astor ist 1919 die erste Frau, die einen Sitz im britischen Parlament einnimmt. Keine Selbstverständlichkeit. Jahrzehntelang hatten Frauen zuvor als sogenannte Suffragetten für ihr Recht gekämpft, sich an politischen Prozessen beteiligen zu dürfen.
Die Suffragettenbewegung ist eine Bewegung von Frauen, die sich um das Wahlrecht für Frauen bemühten. Suffrage im Englischen ist ja das Wahlrecht.
Sagt Thomas Saalfeld, Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Bamberg.
Das begann in Großbritannien schon in den 1860er Jahren, als das Parlament ein Gesetz erließ, demzufolge Prostituierte auf Geschlechtskrankheiten hin untersucht werden mussten. Das wurde als diskriminierend empfunden und das wurde dann ein Kristallisationspunkt, der sich langsam immer stärker zu einer allgemeineren, breiteren Bewegung entwickelte, in der Frauen überwiegend aus dem Bürgertum sich für die Rechte von Frauen einsetzen und nicht zuletzt natürlich für die politischen Rechte von Frauen, denn bis 1918 hatten Frauen in Großbritannien kein Wahlrecht.
1918 dürfen die Frauen im Vereinigten Königreich erstmals wählen und sich wählen lassen, sofern sie älter als 30 Jahre sind. Die erste weibliche Abgeordnete im britischen Parlament soll 1918 eigentlich Constance Markevich werden. Doch da sie Mitglied der Sinn Féin ist, der Partei der irischen Nationalisten, lehnt sie aus Protest gegen die britische Administration den Sitz ab. So wird 1919 zur ersten Frau im britischen Parlament, genauer gesagt im britischen Unterhaus, ausgerechnet eine gebürtige Amerikanerin, Lady Nancy Astor. Für die Herren im britischen Unterhaus ist die weibliche Invasion traumatisch. Im Parlament spricht keiner mit ihr. Warum, das wird Lady Astor später einer der männlichen Parlamentarier verraten, Winston Churchill.
I met Winston and he replied.
Winston sagte, wir dachten, wenn wir sie rausekeln können, würde uns das alle anderen Frauen auch vom Hals schaffen. Warum wollen Sie sich denn die Frauen dort vom Hals schaffen, fragte ich ihn. Nun, antwortete Churchill, als sie das Unterhaus betraten, fühlte ich mich, als wäre eine Frau in mein Badezimmer gekommen und ich hätte nichts außer einem Schwamm, um mich zu bedecken.
Nancy Astor ist nicht unbedingt das, was man sich gemeinhin unter einem Mitglied des Unterhauses vorstellt. Sie hat nie für das Wahlrecht von Frauen gekämpft, ist Mitglied der konservativen Partei, gehört der Oberschicht an und ist verheiratet mit Viscount Waldorf Astor, Spross der gleichnamigen Millionärsdynastie. Kein Zufall, denn das Wahlrecht für Frauen ist damals nicht nur hinsichtlich des Alters massiv beschränkt.
1918 wurde in Großbritannien das Frauenwahlrecht eingeführt, allerdings nicht für alle Frauen. Frauen durften dann wählen, wenn sie eigenständigen Grundbesitz und ein eigenständiges Einkommen einer gewissen Höhe besaßen. Erst 1927 wurde das allgemeine und gleiche Frauenwahlrecht eingeführt.
Während im Unterhaus des britischen Parlaments die Frauen per Wahl in den 1920er Jahren langsam Einzug halten, gibt es einen anderen Teil des Parlaments, zu dem sie weiterhin keinen Zugang haben. Das Oberhaus. Wie dessen englische Bezeichnung House of Lords erahnen lässt, sitzt dort der britische Adel. Genauer gesagt sind es damals adelige Männer, die ihren Sitz im Oberhaus jeweils an einen männlichen Nachfahren vererben. Die für deutsche Verhältnisse gewöhnungsbedürftige Trennung des Parlaments in Unter- und Oberhaus ist in England historisch gewachsen.
Verfassungsrechtlich besteht das britische Parlament aus drei Teilen: dem Oberhaus, dem Unterhaus und dem regierenden Monarchen. Ein Relikt aus dem Mittelalter.
Während dem König ursprünglich nur ein Parlament aus Adeligen und Geistlichen zur Seite stand, führte das Erstarken des Bürgertums ab dem 13. und 14. Jahrhundert dazu, dass auch Bürgerliche im Parlament mitreden durften.
Über die Jahrhunderte wuchs daraus ein Parlament mit zwei Kammern. das Oberhaus, House of Lords, in dem Adelige und Geistliche sitzen, und das Unterhaus, House of Commons, der vom Volk gewählte Teil des Parlaments.
Die Machtbefugnisse zwischen beiden Kammern haben sich im Verlauf der Jahrhunderte stark verschoben, zugunsten des Unterhauses, wobei das Oberhaus bis heute großen Einfluss auf die britische Politik hat.
Dass das Volk in den 1920er Jahren Vertreterinnen weiblicher Interessen im Unterhaus hat, während das Oberhaus noch immer ein reiner Männerclub ist, ärgert fortschrittlich denkende Adelsfrauen.
Es gab schon lange Kritik, dass adlige Frauen den Sitz ihrer Vorfahren im Oberhaus nicht wahrnehmen konnten. Immerhin hatte Großbritannien ja auch Königinnen gehabt, also weibliche Monarchen. Es war also nicht ohne Präzedenzfall, dass es eine weibliche Nachfolge gibt.
Es gibt adelige Frauen, die als weibliche Alleinerbinnen versuchen, die väterliche Peerwürde, den Sitz im Oberhaus, für sich zu beanspruchen. Es gibt auch Petitionen, die darauf drängen, das Oberhaus für Frauen zu öffnen, doch das alles prallt am rein männlichen House of Lords lange Zeit ab. Erst Ende der 1950er Jahre kommt über einen Umweg Bewegung in die Sache, durch den sogenannten Life Peerages Act, das Gesetz über die Adelswürde auf Lebenszeit.
1958 wurde mit dem Life Peerages Act die Möglichkeit geschaffen, dass der Monarch auf Vorschlag des Premierministers Menschen für die Dauer ihres Lebens, daher Life Peerages, in den Adelsstand erhob. Und sie damit auf Lebenszeit einen Sitz im Oberhaus erhielten, ohne dass dieser Sitz und der Titel vererbt werden könnte. Das heißt, es war schon ein relativ schwerwiegender Schritt.
Ein schwerwiegender Schritt auch für Frauen, denn
im Life Peerages Act war nicht vorgesehen, dass Frauen nicht ernannt werden konnten. Es wurden dann auch relativ schnell erste Frauen zu Life Peers ernannt.
Am 21. Oktober 1958, 4 Jahrzehnte nachdem die Frauen das britische Unterhaus erobert hatten, ziehen sie endlich auch ins Oberhaus ein.
An diesem Nachmittag um 3.50 Uhr schrieb Stella Isaacs, Baroness Swanborough, Geschichte. Alle männlichen Augen auf den Sitzbänken der Erbpeers von England waren auf sie gerichtet. Über die Gefühle der Herren angesichts dieser weiblichen Invasion lässt sich nur spekulieren.
Baroness Swanborough ist die erste Frau, die im britischen Oberhaus an diesem Tag ihren Eid auf die Königin ablegt.
She took the oath in a clear, strong voice, but hesitating once over the words, perhaps a sign of nervousness and the only sign that she gave.
Sie sprach den Eid mit klarer, fester Stimme. Nur einmal zögerte sie, vielleicht ein Zeichen von Nervosität, jedoch das einzige, das sie zeigte.
Bereits die zweite Frau, die an diesem Tag ins Oberhaus einzieht, sorgt für einen kleinen Skandal. Baroness Wotton of Abinger, Soziologieprofessorin, Kriminologin, Labour-Frau und spätere Vizepräsidentin der britischen Humanistenvereinigung, weigert sich, den Treueeid auf die Königin mit Gottesformel abzulegen.
Lady Swanborough hatte ihren Eid beim allmächtigen Gott geschworen. Lady Wotton lehnte dies aus Gewissensgründen ab, erklärte jedoch ihre treue und aufrichtige Gefolgschaft. Lady Swanborough und Lady Wotton sind für die Dauer ihres Lebens nun die ersten Frauen, die jemals im Oberhaus saßen.
Obwohl der Einzug von insgesamt 4 Frauen ins House of Lords 1958 ein historischer Schritt ist, ist er im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Frauen eine Mogelpackung. Denn den väterlichen Erbsitz im Oberhaus dürfen adelige Frauen noch immer nicht einnehmen. Erst ein weiteres Gesetz im Jahr 1963 ändert das.
Bis dahin konnten Frauen bis 1958 praktisch gar nicht Mitglied des Oberhauses werden. Ab 1958 konnten sie als Life Peers, also auf Lebenszeit, auch Mitglieder des Oberhauses werden. Ab 1963 war es dann möglich, dass Adelsfamilien den Sitz im Oberhaus an eine Frau vererben konnten, wenn kein männlicher Erbe da war.
Seit in der Mitte des 20. Jahrhunderts die ersten Frauen ins britische Oberhaus einzogen, hat sich dort einiges getan. Die offiziellen Befugnisse des Hauses wurden immer weiter beschnitten und die Einführung des Life Peerages Act von 1958 sorgte dafür, dass im Oberhaus immer mehr Erbadelige durch Adelige auf Lebenszeit ersetzt wurden. Eine personelle Neuregelung, die den Charakter des Oberhauses vollkommen verändert hat.
Die überwiegende Mehrzahl der erblichen Peers stand der konservativen Partei nahe. Durch die Life Peerages wurde die Zusammensetzung des Oberhauses parteipolitisch ausgeglichener. Der Stil des Oberhauses änderte sich ganz stark hin zu einer Kammer, in der sehr viele Personen mit großem Sachwissen saßen und auch mitdiskutierten, denn diese Personen waren ja normalerweise vor allen Dingen aufgrund ihrer Errungenschaften im öffentlichen Leben, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in den Gewerkschaften etc. ernannt worden.
Inzwischen dient die einstige Hochburg des konservativen Erbadels sogar als komfortable Hintertür, um Menschen in den politischen Prozess zu holen, die in der Politik unterrepräsentiert sind.
Hierzu zählten Frauen natürlich, aber auch Angehörige ethnischer Minderheiten. Das heißt, dass über das Oberhaus kamen sehr viele Frauen in den politischen Prozess. Dadurch, dass man Mitglieder des Oberhauses relativ kurzfristig und schneller nennen konnte, konnten zum Beispiel Premierminister auch einmal eine Frau, die für ein Ministeramt vorgesehen war und nicht gewählt wurde, über einen Sitz im Oberhaus an den Kabinettstisch bringen.
Und trotz erheblich beschnittener Rechte ist das Oberhaus in der britischen Politik weitaus mehr als ein bloßes Relikt aus alten Zeiten.
Aus meiner Sicht wird speziell im Ausland unterschätzt, wie groß der Einfluss des Oberhauses auf die Politikgestaltung ist. Allgemein gesprochen spielt das Oberhaus eine ganz wichtige Rolle in der Kontrolle der Regierung.
Seit 100 Jahren dürfen Frauen nun also im britischen Unterhaus sitzen. Vor 60 Jahren schafften sie es über einen Umweg ins Oberhaus. Die letzte Bastion der Männer im britischen Parlament wurde jedoch erst vor 3 Jahren von Frauen erobert.
Im Oberhaus sitzen neben den adeligen, sogenannten weltlichen Lords, auch geistliche Lords. 26 Bischöfe und Erzbischöfe der anglikanischen Staatskirche, deren Sitz im Parlament an ihr geistliches Amt gebunden ist.
Bis 2015 waren die geistlichen Lords durchwegs männlich. Doch nachdem Frauen in der Church of England seit 2014 Bischöfinnen werden dürfen, musste die Geschlechterfrage auch für die geistlichen Lords im Oberhaus geklärt werden. Im Lord Spiritual Women Act, dem Gesetz für weibliche geistliche Lords.
Dieser Lord Spiritual Women Act von 2015 sagt, dass wenn immer in den nächsten 10 Jahren eine Vakanz entsteht durch das Ausscheiden eines männlichen Bischofs, dann muss diese Vakanz durch eine Frau gefüllt werden.
Trotz Frauenquote bei geistlichen Lords, Ernennung von weiblichen Peers auf Lebenszeit und bislang 2 Premierministerinnen. Bis heute sind Frauen in der britischen Politik unterrepräsentiert. Professor Thomas Saalfeld.
Das 2017 gewählte Unterhaus hat etwa 1/3 weibliche Mitglieder. Das heißt, damit liegt das britische Parlament so ähnlich wie Deutschland im Mittelfeld. Im Oberhaus liegt der Anteil bei etwa 1/4. Es gibt in der Forschung natürlich eine Diskussion darüber, warum weniger Frauen überhaupt in Parteien eintreten und warum sie nicht stärker darauf dringen, auch repräsentiert zu werden. Hierzu wissen wir in Europa sehr wenig, aber in den USA zeigt sich sehr stark, dass in der gegenwärtigen Situation noch dieser Schritt notwendig ist. Also Frauen speziell anzusprechen, zu mobilisieren, zu ermutigen und ihnen deutlich zu machen, dass sie auch Wahlchancen haben.
Erschreckend, dass dies 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts noch immer notwendig ist. Erschreckend auch, dass heute gestellte Fragen an Frauen im öffentlichen Leben mitunter frappierend an jene Fragen erinnern, die Journalisten vor 60 Jahren Baroness Wotton stellten, nachdem sie als eine der ersten Frauen ihren Sitz im britischen Oberhaus eingenommen hatte.
Glauben Sie, dass es für Frauen notwendig ist, maskuline Charakterzüge zu zeigen, wenn sie im öffentlichen Leben erfolgreich sein wollen?
Nein, das tue ich nicht.
Sie glauben also nicht, dass maskuline Züge für erfolgreiche Frauen in der Öffentlichkeit charakteristisch sind?
Nein, ich glaube, mit der Behauptung schmeicheln sich Männer einfach nur selbst.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an den Einzug der ersten Frauen in das britische Oberhaus am 21. Oktober 1958. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.